Also ich finde, manchmal muss man auch, weißt du, so take one for the team. Also weißt du, du musst diese schlechten Dates haben und dann hat aber dein Freundinnenkreis halt für Jahre einfach gute Geschichten.
Das stimmt.
Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Wir sind Gunther Windmüller und Katja Berlin und wir sprechen über alle Themen rund ums Mittelalter. Und weil wir das gerne machen möchten, ohne euch Faltencreme und Haarfärbemittel zu verkaufen, brauchen wir eure Hilfe und wir brauchen euren Support. Dafür gibt es Steady. Steady ist ein junges, sympathisches Unternehmen aus Berlin, das es Leuten wie uns ermöglicht, ihre Inhalte über Crowdfunding zu finanzieren. So ein Podcast kostet nämlich nicht nur Arbeitszeit, nein, wir haben auch einige Grundkosten. Und um uns zu helfen, das zu stemmen, könnt ihr bei Steady ein Unterstützerinnen-Abo abschließen. Das Abo kostet 6 Euro im Monat oder 60 Euro für ein ganzes Jahr. Und dafür gibt es nicht nur unsere normalen Folgen, sondern auch jeden Monat eine exklusive Folge und weitere Sonderaktionen. In dieser Sendung oder nach dieser Sendung verlosen wir zum Beispiel Gundas Buch, aber dazu werden wir später nochmal mehr erzählen. Genau, und weil unsere Steady-URL, wo ihr dieses Abo abschließen könnt, sehr, sehr lang und kompliziert ist, geht am besten den Umweg über unsere Webseite www.fix40.de. Da findet ihr den Link unter Mitgliedschaft. Und unter diesem Link könnt ihr euch auch gleich für unseren kostenlosen Newsletter eintragen. Der kommt 3-mal im Monat mit Infos zu unseren jeweiligen Folgen und weiteren vielleicht Links noch oder sowas, weiteren Informationen. Genau, und wir haben jetzt auch ein paar neue Unterstützerinnen bekommen. Vielen Dank an Oksana, an Ariane, an Judith, an Juliane und Christina. Sehr, sehr toll von euch.
Dankeschön auch nochmal von mir. So, und jetzt geht es in medias res wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Katja, warst du letzte Woche erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich würde sagen, ich war eher nicht so erwachsen, weil ich emotional so überfordert war, dass ich mich manchmal fast so kindlich gefühlt habe mit dieser ganzen Kriegssituation. Ich bin auch von Berlin und nach Berlin gefahren und die Situation am Berliner Hauptbahnhof es hat mich halt also total emotional überfordert. Man fühlt sich halt so hilflos, auch so wie so ein Kind. Klar, ich habe jetzt Geld gespendet und ich habe da Ukrainerinnen geholfen und so, aber das ist ja trotzdem nichts, was die Situation irgendwie wirklich gut machen kann. Und ja, da habe ich halt gemerkt, dieses eigentlich Erwachsene, dass ich so Herrin der Lage bin und irgendwie adäquat reagieren kann und auch rational reagieren kann, das kam in der letzten Woche so zu kurz. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das haben ja viele von uns ganz ähnlich empfunden. Und man tut so, was man kann oder was man so gefühlt ein bisschen unter Kontrolle haben kann, was zu spenden oder zumindest sich zu informieren. Das gehört ja auch schon zum Gefühl der Kontrolle. Und da muss man dann aber auch zum Teil ein bisschen mit haushalten, weil zu viele Informationen einem da gerade in dem Zusammenhang, zu viele Bilder auch nicht gut tun und ja dann auch nicht helfen, wenn man sich so schachmatt davon setzen lässt.
Also dieses Doomscrolling vermeiden.
Ja, und, ja, genau.
Was du ja auch, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du hast gesagt, du hörst einfach Radio.
Ja.
Ich bin jetzt auch weniger googeln und mehr auch, also wirklich so wieder Fernsehnachrichten gucken, wobei dann hast du halt auch diese Bilder, aber also ja, da musst du halt gucken, dass du da irgendwie einen guten Weg für dich findest, ne?
Ja.
Wie sah es denn bei dir aus?
Ja, in puncto Erwachsensein habe ich mich in der letzten Woche recht erwachsen gefühlt, weil nicht nur habe ich 2 Deadlines mit auch noch der entsprechenden Zeichenzahl, die damit verbunden war, wirklich on point gesetzt.
Yay.
Ich habe mir zudem auch noch Buchstützen bestellt, um das natürliche Chaos auf meinem Schreibtisch ein bisschen zu reduzieren. Und das hat auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also ich klopfe mir auf die Schulter, ich war erwachsen.
Das ist aber ein sehr negatives Bild vom Erwachsensein, was du da zeigst.
Nein, das ist Deadlines nur einhalten und Gefühle in mir ausgelöst, diese Ordnung. Also ich muss sagen, das mich stolz gefühlt, ich habe mich irgendwie in Charge meines Lebens gefühlt. Also das ist gar nicht negativ gemeint.
Es gibt einem so das Gefühl, man hat sein Leben so im Griff, oder? Wenn man
absolut,
so ja. Steuererklärung pünktlich macht oder so. Das ist ja halt natürlich auch so ein bisschen so ein Ersatzgefühl. Aber ich will es nicht schlecht machen.
Ein schöner Ausdruck, ja.
Nein, trotzdem, ich bin stolz auf dich, das hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Ja, Gunda, die 40er, das ist ja so unser Podcast-Thema, die 40er gelten als ein Jahrzehnt, in dem man sich, also nicht nur im Schreibtisch oder in Sachen Deadlines, sondern generell so im Leben eingerichtet hat, ja, in dem alles läuft. Wie wir wissen, ist das ein Vorurteil, das können wir nicht immer so bestätigen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich schon häufiger so von Singlefrauen in meinem Alter den Satz gehört habe, so, oh, und ich dachte, mit 40 bin ich verheiratet und ich habe Kinder und alles wäre gut. Mhm. Aber es ist halt nicht immer so. Das ist aber so ein bisschen die Vorstellung, die man vielleicht in jüngeren Jahren von den 40ern hat. Dabei ist es ja so, dass jedes Alter Umbrüche mit sich bringen kann. Das ist ja nicht auf die Dekade irgendwie wirklich reduziert. Und ich glaube, dass die 40er entgegen dieser Vorstellung, nämlich dass wir dann total gesettelt sind, im Gegenteil auch oft ein Jahrzehnt der Trennung ist. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Frauen sind im Schnitt Mitte 40, wenn sie sich scheiden lassen. Und jede dritte Ehe in Deutschland wird ja auch geschieden. Generell nimmt auch die Anzahl der Single-Haushalte immer weiter zu. Und deswegen sprechen wir heute mal über das Thema Dating, was ich nämlich auch ganz interessant finde. Ich will aber nochmal vorweg schicken, dass wir das jetzt aus sehr heterosexueller Sicht behandeln. Und um da aber auch noch ein bisschen andere Perspektiven mal reinzubringen, sprechen wir als kleine Vorankündigung in der nächsten Folge mit Juliane Rump. Und Gunda, willst du uns ein bisschen was über Juliane Rump erzählen?
Ja, gerne. Also Juliane ist, wenn man sich auf Insta so ein bisschen umtreibt, dann kennt man sie vielleicht so als feministische Tausendsasser, die irgendwie immer dabei ist, wenn es irgendwie tolle Events zu organisieren gibt oder auf Demonstrationen zu sein. Und das tut sie nicht als Privatperson, sondern als Journalistin oder eben hauptsächlich als Chefredakteurin und Herausgeberin des Libertine Magazine. Und sozusagen in dieser Rolle sprechen wir auch mit ihr, und zwar eben über lesbische Liebe und Partnerinnensuche.
Finde ich super, freue ich mich schon drauf. Aber jetzt geht's erst nochmal zum Thema Dating mit Männern, weil wir das jetzt irgendwie zu zweit aus unserer Perspektive erzählen.
Und Dating für Männer ist schon so ein Downer.
Schalten schon alle ab. Ganz eine Abo-Kündigung, kommen wir rein. Dating mit Männern. Nein, wir sollten da versuchen, vielleicht ein bisschen konstruktiver ranzugehen. Okay. Also, Dating, habe ich mir überlegt, das ist ja so ein Phänomen, was wir als 40-plus-Menschen ja jetzt auch nicht, mit dem sind wir nicht aufgewachsen. Also ich weiß nicht genau, wann diese Online-Plattform aufkam, aber dieses Prinzip, dass man fremde Menschen trifft, um sich auszuchecken und zu gucken, ob da eine gegenseitige Anziehung vorhanden ist, gab es noch nicht in unseren 20ern. Also da musste ich noch ganz klassisch irgendwie abends in Bars rumstehen, um Männer kennenzulernen. Und jetzt ist es ja alles so viel bequemer und leichter geworden. Wir können halt irgendwie in unseren schlapprigsten Pyjamas im Bett liegen und Pizza essen und uns dabei irgendwie durch Profile swipen. Und deswegen könnte man natürlich sagen, Partnersuche ist leichter geworden, aber sie ist ja auch oberflächlicher geworden. Und die Frage, die uns heute dann beschäftigen wird, ist Online-Dating, yay or nay? Gunda, du bist eher nay, oder? Ja,
absolut. Mir stellen sich schon die Nackenhaare auf gerade bei der Beschreibung.
Warum?
Also meine persönliche Erfahrung, die zugegebenermaßen sehr, sehr eingeschränkt ist, ist einfach so, dass ich also da muss ich jetzt, dass die drei ganzen glorreichen Online-Dates, die ich hatte, alle wirklich ziemliche Reinfälle, möchte ich auch nicht ganz sagen, aber die waren ziemlich ernüchternd in vielerlei Hinsicht. Also da flogen keine romantischen Sparks, auch keine sexuellen Sparks, sondern die haben sich hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, dass ich dabei wirklich gelernt habe, was Mansplaining eigentlich bedeutet. Und hatte dann irgendwie, also weil ich auch schon sehr zielstrebiger Mensch bin, dann auch irgendwie schnell den Wunsch, meine Zeit nicht mehr mit sowas totzuschlagen. Gleiches galt eben für dieses ganze Geswipe. Das macht am Anfang ja noch total Spaß. Also wenn man sich das erste Mal bei Tinder und Co. anmeldet, dann ist das ja so ein bisschen wie Shopping. Also man geht so, oh toll, toll, toll. Und oh, der ist ja nicht schlecht. Und swipe, swipe, swipe. Und dann stellt man aber irgendwann fest, wie mühsam und anstrengend dieses ganze Anschreib-Game ist. Also so zwischen, wenn man sich diese ganzen, na, wie geht's, süßes Bild oder so hinweggesetzt hat. Selbst dann ist es irgendwie, finde ich, immer noch eine sehr, sehr zähe Angelegenheit und eine so auf eine ganz komische Angeber-Huberei bezogene ein Austausch, der dann irgendwann vielleicht mal in einer glorreichen Anfrage, ob man sich denn mal treffen möchte, irgendwie mündet. Und weil ich wirklich immer ein sehr glücklicher Single war, war mir das einfach zu doof. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich date nicht. Wenn ich Männer kennenlerne, gut und schön, aber nicht so.
3 Online-Dates ist natürlich jetzt auch wirklich nicht viel. Ich glaube, ich habe ungefähr 300 Online-Dates gehabt. Nee, ganz so viel nicht. Aber auf jeden Fall mehr als 3. Wann hast du das denn gemacht? Da warst du in deinen 30ern noch, oder?
Genau, ja. Also ich will eigentlich, also ich habe eben noch gedacht, wir hätten uns vielleicht irgendwie beide noch mal mit unserem wahren Alter ein Profil zulegen müssen, um mal schauen, wie das Dating jetzt so stattfindet, ob wir überhaupt noch irgendwie geswiped werden, weil die 4 da vorne steht oder so. Weil die Zahlen legen ja nahe, dass das richtig schlimm ist mit der 40 davor. Aber ja, ich war irgendwie Mitte 30, habe aber damals schon Age-Shaming erlebt. Also ich war mit einem etwas jüngeren Herren auf einem Date, der es also wirklich über 2-3 Stunden einfach unglaublich witzig fand, ständig zu sagen, wie so Witzchen über alte Frau oder kennst du das denn noch zu machen?
Oh Gott.
Das war auch so mühsam. Oh Gott. Also mühsam ist irgendwie immer das Gefühl oder die Situation, in der ich mich dann da so zurückversetzt fühle. Und ja, also mühsam ist genug, was ich mir nicht aussuche. Und wenn ich es mir dann aussuche, dann bitte nicht.
Ja, also was du sagst, das ist ja mit dieser 40 so. Das glaube ich auch ein großer Teil dieser Angst davor, 40 zu werden, bei Frauen daher rührt, weil ihnen ja immer erzählt wird, okay, Leute, das ist jetzt halt das Ende eurer sexuellen Attraktivität. Männer suchen jüngere Frauen. Und wenn du dem halt guckst, die sind halt auf Datingseiten, sind auch alle immer 39. Ja? Mhm. Und ich glaube, wir haben dann halt so eine Erzählung zu diesem Online-Dating, dass Frauen über 40 das heißt ja immer so erfolgreiche oder gebildete Frauen über 40, glückliche Frauen, für die ist es halt fast unmöglich, einen Partner zu finden. Das ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die uns auch immer erzählt wird. Und dass es halt immer unwahrscheinlicher wird, dass sie überhaupt noch einen findet. Und als wäre sozusagen, ja, Männer, die Frauen über 40 daten, wäre halt einfach ein so kleiner Pool. Und dann heißt es immer, die sind sowieso alle schon vergeben oder verheiratet. Und ich frage mich, ob das überhaupt eine gute Erzählung ist. Und was steckt denn da eigentlich dahinter? Ist es denn wirklich so, dass Frauen über 40 einfach keinen mehr finden, der sie heiratet? Oder ist es nicht vielleicht so, dass Frauen über 40, wenn sie bis dahin glücklicher Single sind, auch vielleicht gar nicht mehr heiraten wollen und vielleicht deswegen auch gar nicht verheiratet sind, weil sie es nicht wollten? Also ist sozusagen dieses Narrativ, was da so erzählt wird, könnte ich mir vorstellen, könnte man ja auch mal ein bisschen umdrehen.
Ja, und also es gibt ja sogar Zahlen, die das bestätigen. Also das Narrativ ist eben nicht bestätigt durch Zahlen. Das ist etwas, was uns erzählt wird, nämlich, und das habe ich also auch schon von vielen Freundinnen in meinem Alter gehört, die konfrontiert werden dann auch relativ schnell, wenn sie auf Dates gehen, mit so der Erwartungshaltung, dass da jemand jetzt ganz schnell zuschlagen will. Also das, weil die Uhr so tickt, dass diese Frau also jetzt ganz schnell Nägel mit Köpfen machen will und die Männer also annehmen, die hat es halt bitter nötig, weil die jetzt in einem gewissen Alter ist und muss jetzt sofort, nimmt quasi alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich Studien anschaut, sind Frauen durch die Bank die besseren Singles. Das hat gute Gründe. Frauen können sich besser emotional versorgen. Frauen haben in der Regel ein stabileres soziales Netzwerk. Frauen gehen früher zu Ärzten. Frauen kümmern sich mehr um ihre Familien. All die Dinge, die Männer vornehmlich dann tun, Stichwort Mental Load, wenn eine Frau in ihrem Leben ist, also wenn sie in einer Beziehung sind. Männer sind wirklich nicht so gut, alleine zu sein. Und es gibt bestätigt einen größeren Beziehungswunsch bei Männern, statistisch gesehen. Aber die Erzählung ist eben, dass das genau umgekehrt ist, was halt auch dann das Dating schwieriger macht, wenn man sich immer diesem Vorurteil so gegenüber gesetzt fühlt, was ja auch dann nichts mit einem selbst zu tun hat. Also ich möchte mir auch nicht ständig unterstellen lassen, dass ich beziehungsgeil bin und quasi nur auf Spermahand bin, um noch irgendwie ein Kind zu bekommen, weil das vorausgesetzt wird, dass das zu meiner Lebensplanung gehört. Das ist das eine. Und das andere ist, mir ist eben das Zitat einer tollen Frau eingefallen, dass sie mir mal erzählt hat, als ich für mein Buch recherchiert habe. Katja, das warst du.
What?
Ja, eine der besten Sätze. Ich zitiere die so oft, weil wir haben damals darüber gesprochen, dass wir beide halt einfach sehr, sehr viele sehr coole Single-Frauen kennen in unserem Alter.
Ja.
Und du sagtest dann so, ja, und da versteht man also sozusagen nicht, warum sind die Single, weil die sind einfach irgendwie toll. Also, dass es immer heißt, Singles sind irgendwie Mängelwesen, das kann man überhaupt nicht sehen, sondern die sind irgendwie richtig toll. Und dann meintest du nur, aber Single-Männer in unserem Alter, versteht man es immer sofort.
Not all men, aber ja.
Ja, ja. Ja.
Tatsächlich so ein bisschen so. Ja.
Aber wenn du jetzt so viele Dating-Erfahrungen gemacht hast, 300, Katja, dann musst du jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe mich ja jetzt schon geoutet als die Anti-Dating-Queen. Kannst du eine Lanze brechen fürs Dating? Hast du da gute Erfahrungen gemacht?
Nein, ich würde sagen, ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht und bin aber trotzdem total pro Dating. Aber mit einem gewissen Erwartungsmanagement und einem gewissen Lernprozess vielleicht verbunden. Also ich war sehr, sehr lange in einer Beziehung in meinen 20ern und 30ern, bis ich so Mitte 30 war. Und danach hatte ich so 5 Jahre, in denen ich mal irgendwie kürzere Beziehungen hatte oder so. Aber da hatte ich halt auch diese Online-Dating-Profile und habe halt diese Berliner Dating Szenen alle erlebt, die man so kennt. Also vom Ghosting, das heißt, er meldet sich dann nicht mehr, bis hin zum irgendwie immer versetzt werden. Benching nennt man das, wenn jemand einem immer ankündigt, okay, wir treffen uns, und dann wird es immer wieder verschoben und es findet nie statt. Das ist auch sehr seltsam. Und ja, also diese ganzen seltsamen Dating-Phänomene, ich habe sie alle erlebt. Und ja, also was soll ich da aus dem Nähkästchen plaudern? Es waren vor allem oft Männer, bei denen ich gedacht habe, ihr seid noch nicht so aufgeräumt wie vielleicht Frauen in unserem Alter. Also auch diese Single-Frauen, die ich kenne, oft habe ich den Eindruck, die wissen, wo ihre Issues sind. Und vielleicht haben sie auch mal eine Therapie gemacht oder sich damit auseinandergesetzt. Und das hatte ich bei den Männern nicht reziprok im gleichen Maße, dass ich gedacht habe, die wissen um sich und ihre Probleme, sondern die haben sich halt immer in dieses Dating dann so reingestürzt. Und das war dann halt häufig für mich total frustrierend und auch traurig. Es war aber trotzdem so für mich, dass es halt irgendwie dieser Lernprozess, den ich dann hatte, war, okay, mir geht's eigentlich auch ziemlich gut als Single. Und ich fand halt auch dieses, ja, was mich auch gestört hat, war dieses Single-Shaming, ne, dass du, wenn du dann so als allein stehende Frau in ihren End-30ern irgendwie bei so einem Pärchenabend bist, dann fragen dich dann alle so, na Katja, wie sieht's denn so aus in der Liebe? Und dann denkst du so, wie sieht's denn bei euch aus in der Liebe? So richtig glücklich sieht ja auch nicht aus, aber sowas stellt man halt auch Paaren nicht. Das wird halt aber immer so vor allem Single-Frauen halt immer gestellt, oder? Es wird halt eigentlich immer so ein bisschen angenommen, dass du auf der Suche bist, auch wenn ich dann irgendwann gemerkt habe, so bin ich gar nicht. Ich mag aber trotzdem dieses Dating-Game als solches manchmal, weil man auch mal so rauskommt und neue Leute kennenlernt und so. Aber ja, also ich fand sozusagen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dann immer so, ich muss mich rechtfertigen, oder ich muss immer sagen, ich bin aber glücklicher Single, was aber nicht immer stimmt. Und zwar habe ich das auch gedacht, ich kann ja auch unglücklich sein und Single, was aber mit meinem Single-Sein gar nichts zu tun hat, sondern vielleicht gerade in einer anderen blöden Situation bin. Aber sozusagen immer so rausstellen, dass man auch noch glücklich ist als Single, finde ich auch immer schon schwierig. Also egal, was du für einen Beziehungsstatus hast, ob du glücklich bist oder unglücklich bist, sollte im besten Falle nicht, sagen wir mal, nicht zu 100% irgendwie davon abhängen, ja.
Das stimmt. Wobei ich bei Singles nochmal die Lanze brechen möchte, weil Singles wird es halt am wenigsten abgenommen. Deswegen finde ich, sollten Singles das ruhig einfach nochmal 10-mal betonen. Vielleicht fällt ja dann irgendwann mal der Groschen auf Partnern.
Weiß ich nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen so wie dieses Ding, immer so starke Frauen. Ich finde, weißt du, wir müssen auch schwache Frauen anhören. Und wir dürfen auch unglückliche Singles irgendwie hören. Also es muss oder sein, ja, also ich finde sozusagen dieser Druck, dann auch noch immer happy Single zu sein, ist irgendwie auch schwierig. Also lass die Leute den Beziehungsstatus haben, den sie haben, und ich glaube, das definiert uns ja nicht als Menschen.
Nee,
ja.
Das sagt nichts über unseren Glücksstatus aus, der Beziehungsstatus.
Das stimmt. Also ich habe auch oft gedacht, also wer glaubt, dass Singles unglücklich sind, hat halt auch noch nie Paare beobachtet. Also gerade so Paare, die dann ja schon sehr lange zusammen sind, die dann vielleicht irgendwie noch zusammen Kinder haben und man merkt, okay, es stimmt eigentlich nicht, aber sie funktionieren sozusagen vielleicht als Eltern, aber als Paar nicht mehr so gut oder sowas. Das sind ja, also da gibt's ja so viele unterschiedliche Abstufungen von Glück oder Unglück, auch in Beziehungen. Und das sind oft ja sehr persönliche Themen. Also vielleicht da ein bisschen sensibler
draufgucken,
ja, mit umgehen.
Also ohne jetzt, nee. Ich überlege gerade, ob ich Paar-Shaming betreiben möchte, ein bisschen vielleicht.
Nein, wir shamen gar keinen.
Also ich wollte da gerne noch mal dran anknüpfen, was du gesagt hast. Also der hat sich noch nie Pärchen angeguckt. Wir kennen ja alle dieses eine Pärchen, die sich irgendwie immer so passiv-aggressiv anzicken und wo man schon richtig merkt, boah, da ist, bei euch ist irgendwie die Luft raus, da ist auch echt irgendwie von der Zuneigung nicht mehr viel übrig geblieben, warum auch immer ihr noch zusammen seid. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich aber auch wirklich davon überzeugt bin, dass die Einsamkeit innerhalb einer Beziehung noch viel erschütternder sein kann als die Einsamkeit alleine. Weil es da eben nochmal ganz anders bewusst wird. Ich glaube wirklich, und auch das ist durch psychologische Studien belegt, und zwar wirklich hinreichend belegt, in unglücklichen Beziehungen fühlen sich Frauen viel unglücklicher als Singles. Denn Frauen sind, das sind natürlich Rollenerwartungen, die wir aber zum größten Teil eben auch erfüllen, viel mehr auf gelingende Kommunikation angewiesen. Wir möchten gerne Probleme regeln, wir möchten in Kommunikation bleiben, wir möchten uns viel austauschen. Und wenn das gestört ist in der Beziehung, führt das zu einem viel größeren Unglück, als dass es das sein könnte, weil man eben alleine ist. Deswegen finde ich, sind unglückliche Beziehungen sogar wirklich noch eine Ecke schlimmer. Und das sollte man sich wirklich vor Augen halten, jedes Mal, wenn man einen Single bemitleidet.
Das stimmt. Also statistisch gesehen sind die glücklichsten Menschen kinderlose, unverheiratete Frauen.
Ja.
Genau, aber also die andere Sache, die ich noch gemerkt habe bei diesem Dating, ich hatte halt auch so ein Profil bei OkCupid und das fand ich als solches auch wirklich frustrierend, denn da bei OkCupid kannst du sehr viel Informationen über dich eingeben. Die sammeln auch sehr viel Daten über dich und versuchen mit Hilfe dieser Daten dann irgendwie auch ein gutes Match für dich zu finden. Und ich glaube, bei OkCupid hatte ich, glaube ich, auch nur 3 Dates oder so. Und da kannst du dir halt auch anschauen, was Männer so für Alterswünsche angeben. Okay. Also du siehst sozusagen auf diesem Profil des Mannes, ich suche Partnerin von bis. Und ich war da halt so Ende 30 und fand das so frustrierend, weil, das waren halt auch oft so irgendwie, weiß nicht, coole, für sich selbst wahrscheinlich für links und aufgeklärt und feministisch haltende Männer, die dann, ich weiß nicht, 46 sind. Und dann guckst du dir an, okay, sie suchen Partnerin von 21 bis 39, so. Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst dir eher vorstellen, dass deine Partnerin 20 Jahre jünger ist als gleich alt. Also immer, wenn ich das gesehen habe, habe ich die weggeklickt, weil ich gedacht habe, also es war nicht so, dass ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, ich komme jetzt auch an diese 40. Also ich bin dann nicht mehr sexuell interessant für Männer anscheinend, sondern das war eher so, dass ich dann gedacht habe, also nicht ich bin unattraktiv, sondern du, weil du kannst dir anscheinend gar nicht irgendwie vorstellen, eine Frau in deinem Alter an deiner Seite zu haben. Denn ich weiß ja, dass Frauen in meinem Alter, ich bin halt jetzt viel stärker und selbstbewusster, als ich es mit 23 war. Und ich hätte halt auch lieber gerne einen starken Partner an meiner Seite, der dann damit umgehen kann und nicht jemanden neben sich hat, der noch nicht das Selbstbewusstsein hat vielleicht, um ihm wirklich was entgegenzusetzen. Mhm. Nicht, dass 23-jährige Frauen nicht auch super toll und tough und alles sein können, aber wenn du das sozusagen von vornherein ausschließt, ja, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, dann fand ich das unattraktiv. Und OkCupid sammelt halt, wie gesagt, auch diese ganzen Daten und haben das auch mal so in so Infografiken, mein Spezialgebiet, haben das mal so, ich war aber sehr traurig, muss ich sagen, die war nicht lustig, haben das mal so dargestellt, wie so die Suchwünsche der Männer aussehen. Und es ist halt wirklich so, dass also Frauen, wenn die so gefragt werden, okay, welches Alter sollte der Mann an deiner Seite am besten haben, dann sind das immer so plus minus 2 bis 5 Jahre. Mhm. Ja. Und wenn dann Männer gefragt wurden, okay, welche Frau in welchem Alter sähe ja denn am besten neben dir aus, ja, dann ist das halt von Männeralter 20 bis 50 gleichbleibend 20 bis 22. Mhm. Also ich habe dann den Satz gelesen, der durchschnittliche 42-jährige alte Mann würde eine Frau akzeptieren, die 15 Jahre jünger ist als er, aber nicht eine, die 3 Jahre älter ist als er. Wie gesagt, also das hat nicht dazu geführt, dass ich mich für mein Alter geschämt oder mich unattraktiv gefühlt habe. Ich habe mich ein bisschen für diese Typen geschämt und gedacht, okay, also dann möchte ich die halt auch nicht treffen. So ein bisschen zu dieser ganzen Alterssache. Das hat dann so ein bisschen in mir ausgelöst. Und ja, um dann das Ende der Geschichte. Ich habe einen tollen Freund gefunden, der sogar ein bisschen jünger ist als ich.
Das ist the way to go, wenn du mich fragst.
Nein, ich glaube, dass Alter nicht unsere erste, also nicht unsere wichtigste Kategorie sein sollte, aber also auch nicht so wichtig, dass man sagt, okay, sie müssen jetzt 5 Jahre jünger sein oder so.
Nee, das stimmt. Aber ich finde es in dem Zusammenhang auch wirklich nochmal erstaunlich. Ich meine, wenn man bei solchen Datingportalen dann seine eigene, also die gewünschte Alterssparte eingibt, sagt das ja auch sehr viel über die eigene Wahrnehmung der Attraktivität aus. Also Frauen wird ja gespiegelt, wir sind mit 40 eben deutlich unattraktiver. Wir würden uns ja gar nicht erdreisten zu glauben, dass wir 20-Jährige abgreifen könnten, so ungefähr. Wohingegen Männer für selbstverständlich, und das sind ja auch zum Teil Typen, wo man nur denkt, also ja, wie gesagt, kein Wunder, dass du Single bist und jetzt möchtest du noch eine 21-jährige Freundin haben. Also das klingt jetzt so böse, ne?
Aber ist auch böse. Aber es ist halt, also da gibt es lustigerweise auch, das war glaube ich im gleichen Zusammenhang auch so eine Grafik von OkCupid, und da geht es um die Einschätzung der Attraktivität des anderen Geschlechts. Und wenn Männer jetzt Frauen von Attraktivität einschätzen, ja, dann hast du so eine, also von auf einer Skala von 0 am unattraktivsten und 4 am attraktivsten, dann hast du sozusagen die Spitze auf 2. Es ist halt so eine Kurve, ja, wo sozusagen Männer sagen, im Mittel ist halt eine Frau bei einer 2, ja. Mhm. Und wenn die Männer aber durch Frauen bewertet, hast du den Peak auf 1 und dann geht's halt richtig steil runter, ja. Also ja. Du hast, Frauen finden halt Männer im Schnitt weniger attraktiv als Männer Frauen, und das ist halt auch so ein bisschen lustig, weil das auch wieder dem widerspricht, ja. Dass Männer halt alle irgendwie immer heißer werden und Frauen nicht.
Ja, ja, so ist das nicht. Katja, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, um vielleicht auf der einen Seite nochmal unser Abo zu bewerben. Es ist gerade darum geht, dass die Attraktivität zunimmt. Deswegen nimmt ja auch die Sichtbarkeit zu, und wir schlagen ja eine Bresche für die Sichtbarkeit von Frauen über 40. Also bitte erinnert euch an Katjas Aufruf und guckt mal bei www.fix40.de nach, ob ihr euch nicht was gönnen möchtet und uns demzufolge eben auch über die den Abschluss eines Abos. Und ihr bekommt nicht nur eine exklusive Folge monatlich, sondern eben auch immer mal wieder eine Sonderaktion. Ihr könnt an Gewinnspielen teilnehmen, an Verlosungen. Wir verlosen alles, was nicht nied- und nagelfest ist, unter anderem auch mein Buch. Wenn ihr also bis zum 30.03., das ist jetzt in 10 Tagen, also nach der Premiere dieser Folge in 10 Tagen, nehmt ihr an der Verlosung teil und könnt mein Buch gewinnen. Und wenn ich darf, Katja, würde ich das jetzt kurz mal zusammenfassen.
Du musst weiblich ledig glücklich, sucht nicht, genau. Von Dr. Gunda Windmüller.
Yes.
Gutes Buch.
Die ultimative Bibel gegen das Single-Shaming. Ja, ich erzähle vielleicht nur kurz mal, wie es überhaupt zu dem Buch kam. Also ich habe das mit Mitte 30 ging die Idee dazu los, und die ist Da hatte sich schon so ein bisschen unmerklich bei mir so der Unmut darüber aufgestaut, dass ich eben erlebt habe, was Katja auch am Anfang angesprochen hat, dass ich immer so gefragt wurde, wie es mir denn geht, ob ich nicht alleine sei, was denn die Liebe macht. Und ich dachte immer so, was wollen die alle von mir? Warum fragt denn keiner nach meinem Job oder irgendwie was sonst was macht? Irgendwie scheint da so eine Lücke zu sein, die alle sehen, nur ich nicht. Aber habe das dann nicht so ganz ernst genommen, bis ich dann mal auf der Hochzeit einer guten Freundin war. Es ist so eine richtige Bilderbuch-Hochzeit mit allem, was dazugehört. Und dann stand ich an der Bar und traf auf eine andere Freundin der Braut, die ich nicht kannte. Und wir unterhielten uns so über die schöne Location und so weiter und so fort. Und sie fragte, und wo hast du geheiratet? Und ich musste dann halt sagen, ich bin nicht verheiratet. Woraufhin die Frau zu mir sagte, oh, und sich wegdrehte.
Oh Gott.
Und das ist wirklich so passiert. Und dieses Oh ist extrem in mir nachgehallt, weil es auch so ein zweigeteiltes Oh erschien. Also auf der einen Seite schien sie wirklich so peinlich in einem sozialen Sinne, peinlich berührt. Also als hätte sie mich gerade darauf angesprochen, dass mein Mann gerade gestorben sei oder dergleichen. Also als hätte sie wie unsensibel reagiert. Und auf der anderen Seite meinte ich aber auch so einen kleinen Scan in ihren Augen entdeckt zu haben, der so mich abscannte, um zu gucken, was denn mit mir nicht stimme, weil ich mit Mitte 30 noch nicht verheiratet bin. Und darüber habe ich dann länger nachgedacht und mir ist eben aufgefallen, das ist nicht nur mein Freundeskreis, der mich zum Teil auch also unbewusst und auch gar nicht bös gemeint single-shamed, sondern es ist irgendwie ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Also Frauen, Single-Frauen sind einfach, werden als Mängelwesen dargestellt in vielerlei Hinsicht, was sich eben auch äußert in diesen falschen Darstellungen, wie wir sie auch eben angesprochen haben, dass Frauen immer so an sich unglücklich sind, wenn sie Single sind, dass Frauen unbedingt heiraten wollen und Kinder kriegen, dass wir also auf dieses eine Lebensziel hinlaufen und wenn das aus welchen Gründen auch immer mal eine Nebenstraße oder eine Abzweigung genommen wurde, dass wir dann alles daran tun möchten und verzweifelter und verzweifelter werden, um dieses Ziel dann doch zu erreichen. Und das hat mich so gestört, dass ich dann eben dieses Buch darüber geschrieben habe, wo ich eben versuche, also auch die Hintergründe des Single-Shamings, das ist natürlich auch historisch gesehen echt ein paar hundert Jahre alt, aufzudröseln und das eben auch verbinde mit einem ja großen Aufruf, der natürlich schwierig umzusetzen ist, aber den ich mir trotzdem für alle Single-Frauen wünsche, sich davon zu befreien und mehr auf die eigenen Bedürfnisse als die Projektionen der Gesellschaft oder des Umfelds zu achten.
Ist auch echt ein tolles Buch, kann ich wirklich auch empfehlen. Und wir haben uns ja bei der Recherche des Buchs kennengelernt. Also
genau.
Ich bin sowieso ein großer Fan des Buchs.
Ja, das Buch hat auch, also eben, gute Dinge. Dieses Buch spült gute Dinge in Leben.
Und ihr könnt es gewinnen.
Ja.
Für ein Steady-Abo. Ich bin ganz bei dir, wenn du darüber sagst, also wenn du erzählst, dass es gut sein kann, als Frau Single zu sein. Und trotzdem, liebe Gunda, bin ich ein Fan des Online-Datings. Und ich glaube auch, dass die 40er eine gute Zeit dafür sind.
Okay. Ich habe dich also jetzt nicht gerade totgequatscht.
Nein. Du hast mich angestachelt.
Okay.
Nochmal eine Lanze zu brechen.
Okay.
So sich gut zu fühlen und zu sagen, es ist voll okay, Single zu sein und trotzdem auch mal rauszugehen und Leute zu treffen.
Okay, Katja.
Die man auf dubiosen Profil-Webseiten kennengelernt hat.
Dann lass es uns jetzt aber mal richtig Butter bei die Fische machen. Ich dränge dich jetzt in die Pro-Dating-Ecke. Ich bin ja schon freiwillig Contra. Wollen wir einfach mal schauen, was so die Liste hergibt, Pro und Contra.
Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes, dich hier irgendwie zu überzeugen. Okay. Dass dieses Online-Dating, wir sind uns ja darüber bewusst, dass es halt sehr negativ und doof sein kann. Also ich will jetzt auch nicht sagen, es ist rundum perfekt. Es ist das Beste, was sich Menschen je ausgedacht haben. Alle werden glücklich. So ist es nicht. Aber ich will jetzt auch die positiven Seiten mal darstellen, denn das gibt's ja. Und ich glaube, gerade in den 40ern. Ich glaube, wenn du mit 40 datest, dann hast du schon Lebenserfahrung. Dann kannst du schon bessere Auswahl treffen, im besten Fall. Dass du auch einen guten Bullshit-Detektor hast. Ja, mhm. Dass du dir nicht mehr alles erzählen lässt. Und wenn du merkst, okay, jetzt kommt das Mansplaining wieder, dann kannst du halt auch sagen, vielen Dank, ich muss los. ich habe vergessen, den Herd auszumachen oder so und dieses Date beenden. Das finde ich, also man hat eher die Chance, aus solchen Situationen entweder gar nicht erst reinzukommen oder rauszukommen.
Ja, das stimmt. Aber dann fällt mir nur wieder ein, was wir anfänglich besprochen haben, dass Männer Ü40 ganz selbstverständlich nach Frauen U30 suchen. Und dann habe ich ja den Bullshit ja schon vorab entdeckt und kann mich der Situation.
Aber es gibt auch Männer, die Ü40 suchen. Es sind dann halt weniger, aber sie gibt es, ja. Also, not all men, Hashtag. Okay. Ich glaube zum Beispiel auch jetzt gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit, wo wir einfach alle in unserem eigenen Saft gekocht haben, ist Online-Dating total gut, um mal wieder einfach Smalltalk zu haben und einfach mal wieder ein bisschen, ja, unter Leute zu kommen und also ganz neue vielleicht Gesprächsinhalte zu entdecken.
Ja, also man kann da auf jeden Fall seine Smalltalk-Skills mit, also wenn man vielleicht kurz vor einer Tagung steht und denkt, so Gott, mit was zwischen dem Vortrag von XY und XY, was kann ich da irgendwie über den Plätzchenteller mit jemandem reden, kann man ja vorher eine Runde bummeln.
Ich habe echt Smalltalk gelernt bei Dates, weil es können auch voll viele Männer können ja gar nicht reden. Die sitzen dann da und gucken so auf ihr Bier und dann musst du halt wie so eine Moderatorin so durch den Abend führen. Ja, das machst du halt 5-mal, dann kannst du es und beim 6. Mal machst du es dann aber nicht mehr.
Stimmt und vor allem, es ist auch relativ einfach, Smalltalk mit gewissen Männern, Hashtag not all men, zu führen, weil Männer, und jetzt verallgemeinere ich, unterhalten sich ja am liebsten über das, was sie selber interessiert. Wenn man also einfach gute Nachfragen stellt, was Frauen in der Regel auch ganz gut können, dann ist man schon mal, hat man 2 Stunden schon mal rum. Dann weiß man schon mal, was er wirklich macht.
Die 2 Stunden ist ganz schön lange bei so einem Date.
Ja, ja, ja. Kontra-Dating.
Was ich auch total gut finde am Online-Dating, ich meine, du hast ja vorhin auch, selbst bei deine 3 Dates, deine lächerlichen 3 Online-Dates, ja, bringen ja schon mal noch Gesprächsstoff und erzählst du noch Jahre später drüber. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie gut wir mit anderen Frauen über schlechte Dates bonden können und wie viel gute Anekdoten es gibt. Weißt du, wo du halt immer noch erzählen kannst, weißt du, noch dieser eine Typ, den du mal getroffen hast. Und dann lachen schon alle, weil das einfach so eine gute Geschichte ist. Also ich finde, manchmal muss man auch, weißt du, so take one for the team. Also weißt du, du musst diese schlechten Dates haben und dann hat aber dein Freundinnenkreis halt für Jahre einfach gute Geschichten.
Das stimmt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich kenne so viele Dating-Geschichten, die ich auch, also so aus zweiter Hand von Freundinnen, die ich so weitererzähle, um gewisse Punkte zu unterstreichen. Also das ist einfach, siehst du?
Oh Mann, das stimmt. Also wir sollten halt, genau, wir sollten den Unterhaltungsfaktor nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Der ist tatsächlich hoch. Also selbst von den 3 lächerlichen Dates, da habe ich wirklich ganze Buchseiten auch mit unterfüttern.
Auf jeden Fall, in meinem Buch Nachrichten von Männern, da ging auch wirklich viel über so schlechte Dates. Also das bietet einfach sehr, sehr viel Stoff.
Auch in dem Zusammenhang wirklich nochmal eine große Buchempfehlung.
Da kam wir werden unsere Bücher ja gegenseitig.
Seelenbalsam und Bestätigung auch ab.
Und weißt du, was schlechte Dates auch noch machen? Ja, das war ganz oft so, dass ich halt irgendwie dachte so, oh, ich hätte gerne wieder eine Beziehung. Und dann war ich auf einem wirklich schlechten Date und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, ey, es ist gar nicht so schlecht, Single zu sein. Wirklich nicht. Also eigentlich geht's mir total gut. Wenn ich sowas jeden Abend haben müsste, nee, danke. Da habe ich jetzt nochmal wieder meine Portion erste Realität abgeholt und mich so ein bisschen wieder in Perspektive gerückt. Das hat mir auch manchmal gut getan.
Ja, also ich meine, unglückliche Paare kann man ja auch außerhalb von Dates beobachten, um das Single-Leben noch besser.
Aber da bist du nicht involviert, da bist du nicht mittendrin.
Nee, du hast recht. Auch das, also ich kenne auch so 2 Freundinnen, die sind auch eigentlich irgendwie hochzufrieden mit ihrem Single-Dasein und alle paar Jahre, nicht Jahre, aber so 1-2 Mal im Jahr fangen die nochmal an und nach 2 Wochen sind die damit schon wieder so durch, dass sie denken, ach nee, lieber wieder nicht.
Aber also ich kenne auch sehr viele sehr glückliche Single-Frauen, aber da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen sagen, generell in die 40er, wir werden ja nicht unschuldiger, um es mal so zu formulieren. Und manchmal glaube ich, dass wenn du Single bist, eventuell, ich will es jetzt wirklich sehr vorsichtig formulieren, eventuell dazu neigen könntest, noch ein bisschen schrulliger zu sein. Und dass dir manchmal so ein Gegenüber, der dir vielleicht ein bisschen mehr Kontra gibt, als es vielleicht immer diese Supportenden und weißt du so, und ich unterstütze dich bei allen Freundinnen, die auch super sind. Aber ja, dass dir sowas vielleicht auch mal helfen könnte, ein bisschen deine eigene Schrulligkeit zu überdenken.
Ja, also ich würde ja eigentlich gerne was dagegen sagen, aber mir ist jetzt, wie du das so beschreibst, noch eingefallen, dass ich da auch mir ein paar Beispiele einfallen, die deine These da oder dein Argument bestätigen würden. Dass ich so, ich muss da gerade an eine Freundin denken, die, also dadurch, dass sie irgendwie schon länger Single ist und eben viele enge Beziehungen auch zu Frauen hat, so eine gewisse Anspruchshaltung an, wie man mit ihr umgeht, entwickelt hat, die sie halt so in ihrem Frauenkreis erfährt, also dass ständig nachgefragt wird, wie es ihr geht und dass man viel über sich reden kann und so weiter und so fort. Und wenn sie das nicht bei einem ersten Date, also schon wirklich eins zu eins, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, so erlebt, dann ist sie davor, dann ist sie also ein ganz unmöglicher Typ, also geht gar nicht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man irgendwie, dass sich dann auch die eigenen Ansprüche so ja verabschieden von der irgendwie dem, was man einfach von so Menschen erwarten kann, dass es dann schrullig und auch frustriert wird vielleicht.
Ja, es sei denn, sie bleibt Single, dann
ist ja, genau, ist ja eher als gut, weil Freundinnen sind ja so.
Genau, dann werden die Erwartungen ja auch gar nicht enttäuscht. Das ist halt immer die Frage, ob man das dann überhaupt will, ne?
Ja.
Also ich würde aber dieses Daten vielleicht auch gar nicht so 100% gleichsetzen mit einer Beziehung suchen. Also ich würde das tatsächlich auch jetzt auch so ein bisschen lockerer sehen. Einfach mal, ist es vielleicht auch besser, als zu Hause zu hocken und dann wieder die 100. Netflix-Serie zu gucken oder so rauskommen. Stimmt. Und ich glaube auch, dass man durch so eine durch so ein Online-Dating Leute kennenlernt, die man sonst nicht kennenlernen würde. Völlig außerhalb der Bubble, weil die vielleicht auch irgendwie einen ganz anderen Job haben als man selbst und völlig andere Interessen oder Geschmäcker. Die gefällt dann einfach nur dieses eine Urlaubsfoto von ihm oder so. Also auf einmal sitzt du da mit einem, weiß ich nicht, Elektroingenieur und der irgendwie gerne Heavy Metal hört. Und dann kannst du erstmal sagen, okay, es ist überhaupt nicht meine Welt. Ich würde mich normalerweise gar nicht dafür interessieren. Aber eventuell ist es ja doch, bietet es auf jeden Fall einen spannenden Austausch und mal wieder irgendwie ein paar Blicke außerhalb der eigenen Welt. Und das würde ich auch mal positiv bewerten. Mm.
Ja, okay. Okay, noch ein Punkt für dich.
Komm, gib mir noch mal einen ordentlichen Punkt gegen Online-Dating.
Oh Gott. Ja, ich bin gespannt, was du damit machst. Sex. Was ist mit Sex?
Ist das jetzt gegen oder für Online-Dating?
Ich persönlich finde ja Sex viel toller, wenn er sich außerhalb von so Dates abspielt, weil so in Dates schwingt ja immer so, geht da was oder geht was nicht mit. Ich finde es ja viel spannender, wenn man es irgendwie so, wenn Sex sich so zufällig ergibt. Also wenn man irgendwie auf einer Party ist, jemanden kennengelernt oder ein Freund von einer Freundin oder irgendwie sich halt sowas gibt. Das finde ich irgendwie viel aufregender, als wenn man schon so zum Tinder-Date geht und okay, der hatte zwar No Ons da stehen, aber man hat schon so, man spürt schon die Schwingungen, man wird so abgetastet. No, das finde ich irgendwie so hochgradig abtörend.
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Party wäre. Also das ist ja jetzt echt so. Ich finde das total schwierig, weil ich glaube, das war in meinen 20ern, war das gang und gäbe. Du bist halt irgendwie in eine Bar gegangen und dann hast du halt irgendwie geflirtet und Telefonnummern bekommen und so. Aber ich glaube, dass dieses Online-Dating dieses ganze Kennenlernspiel auch total verändert hat, dass das halt jetzt einfach alles darüber läuft, dass es also, weißt du, dass es nicht mehr, sich viel weniger so spontan ergibt. Auch noch natürlich, aber ich glaube, gerade Sex wäre ja eigentlich pro Online-Dating, weil ohne, wie oft ergibt sich das dann noch? Also gerade jetzt wegen Corona und dann ist man in den 40ern, hat man auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Man kann jetzt auch nicht mehr irgendwie 3 Tage die Woche in so Bars rumlungern, um heiße Typen aufzugabeln. Das ist ja völlig ineffizient.
Stimmt, und man muss zum Teil planen. Also eine Freundin, die hat 2 Kinder, die kann halt auch nur an gewissen Abenden und auch übernachten irgendwo.
Ja, eben.
Da muss man planen, das stimmt schon. Okay. Punkt für dich. Katja, vielleicht muss ich auch gestehen, hat jetzt überwiegt die Dating-Seite deutlich.
Oh, das überrascht mich aber.
Ja, ne? Okay, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich glaube, wir sollten unseren Zuhörerinnen trotzdem noch ein lebensweisheitliches Fazit von uns mitgeben, damit dieses Dating auch irgendwie für alle Beteiligten gut abläuft. Was wäre
das für dich denn?
Was wäre das für mich? Ich habe da einen etwas pathetischen Satz, aber ich stehe zu dem vollen Pathos, mit dem ich ihn jetzt in die Welt hinauspause. Posaune. Die große Liebe ist die, die ewig hält. Und das ist die Liebe zu uns selbst. Ja, und ich finde, dieser Satz sagt, wenn man ihn wirklich ernst nimmt, auch schon alles aus, was man wissen muss, um sich in diesem Haifischbecken oder Krötenbecken oder wie auch immer zu tummeln und was man zu tun hat, damit es einem gut geht, sei das innerhalb oder außerhalb einer Beziehung. Und wenn man sich an die Maxime der Selbstliebe hält, dann kann man auch in der Beziehungssuche halbwegs froh bestehen, Sex haben und Anekdoten mitnehmen. So.
Okay. Ja, du. Lass ich erstmal kurz sacken. Also die Liebe zu uns selbst. Ich glaube ja, dass es manchmal auch so ein bisschen einen wieder unter Druck setzen kann. Ich bin ja dann eher so die Verfechterin, die sagt, du musst dich nicht immer lieben, aber zumindest wertschätzen oder mögen. Wobei es auch schwierig. Aber es sollte natürlich unser Ziel sein. Und genau, also klar, Beziehungsstatus hat erstmal wenig mit dem eigenen Glück zu tun. Sollte es zumindest. Ja, mein Fazit. Ich glaube, ich bin, wie gesagt, Verfechterin des Online-Datings. Ich glaube aber, es ist so ein gewisses Erwartungsmanagement ist da wichtig. Und ich meine jetzt nicht dieses, was ich auch wirklich hasse, du bist über 40, du musst jetzt mal mit deinen Erwartungen runtergehen oder so. Also das, so meine ich das überhaupt nicht. Bleibt bei euren Erwartungen, aber guckt vielleicht, ob ihr da die richtige Perspektive so gewählt habt. Also ich glaube zum Beispiel, dass es vielleicht weniger wichtig ist, wie jemand ist, als wie man sich in seiner Gegenwart fühlt. Ja, also dass wir jetzt zum Beispiel, was ich fast auch so ein bisschen albern finde, ist wie dieses, okay, Männer suchen alle Frauen unter 30, ist halt, Frauen suchen alle Männer über 1,80 und ich als große Frau kann sagen, das ist völlig egal, wie groß der Mann ist zum Beispiel. Also das sind halt solche Erwartungen, an denen können wir immer überlegen, ist das wirklich uns wichtig? Also was ändert es? Oder sind das vielleicht einfach auch nur so gesellschaftliche Erwartungen, die da in uns drin sind? Und deswegen sind die 40er eigentlich ein gutes Lebensjahrzehnt fürs Online-Dating, weil wir uns hoffentlich da ein bisschen freier von machen können, von solchen, ja, Erwartungshaltungen. Mhm. Und genau, deswegen denke ich, Online-Dating ist gut, aber nehmen wir das vielleicht auch als Anlass, ein bisschen was über uns selber zu lernen. Und ja, das ist ja auch eine gute Gelegenheit, um sich mal mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen, die man so hat, auseinanderzusetzen. Weil wir vielleicht merken, okay, die Art von Mann, wo wir mal dachten, das wäre super, es klappt vielleicht gar nicht mehr. Also gehen wir mal auf den metalhörenden Elektroingenieur und vielleicht lässt der uns ja gut fühlen.
Stimmt. Oh Mann, ich glaube, so ein wholesome Fazit hatten wir noch nie.
Wie schön. Und genau, nächste Folge sprechen wir dann mit Juliane, ob es vielleicht einfach besser ist, wenn wir Frauen daten.
Ja, bleibt gespannt, bleibt uns gewogen, schließt ein Abo ab, www.fixund40.de, dort gibt's alle Infos und zu gewinnen gibt's bis zum 30.03., ich klinge gerade wie jemand auf der Kirmes, ein Buch von mir. Und dann freut euch auf die nächste Runde.
Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fix40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fix40.podcast und schreib uns gerne an mail@fix40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.